ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind auf der Donau unterwegs und das zum zweiten Mal. Hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Am vergangenen Wochenende, in der ersten Donaufolge, ging es auf dem zweitgrößten und zweitlängsten Fluss Europas von der Quelle bis Kroatien. Diesmal hat sich Rita Knobel-Ulrich, unsere Flussschifferin, den Abschnitt von Serbien bis zum Donaudelta vorgenommen. Hallo Rita.
Hallo Udo.
Rita, du, die Flussschifferin, wie wasser- und flussverbunden bist du?
Sehr. Ich wohne an der Elbe, schon deshalb bin ich Fluss und Wasser verbunden und finde immer spannend, wie sich so ein Fluss im Laufe seines Flusses verändert.
Wir sind wieder mit dem Flusskreuzfahrtschiff Maxima unterwegs, wie bereits im ersten Teil. Machen die Passagiere, die Urlauber an Bord, die meisten von ihnen den ganzen Donauturn mit?
Also wenn man eine Reise bis ins Donaudelta bucht, dann machen die Passagiere auch die gesamte Reise mit bis zur Rückkehr nach Passau. Es gibt natürlich auch Teilstrecken. Manche Passagiere fahren nur bis Wien oder bis zum Eisernen Tor. Man kann natürlich auch jederzeit aussteigen, aber das macht keiner, weil alle ganz gespannt sind, wie es dann auch im Donaudelta aussieht. Und ich finde, das ist auch ein wunderbarer Höhepunkt. Das lohnt sich unbedingt.
Was ist das Eiserne Tor?
Das Eiserne Tor ist hinter Belgrad der Abschnitt der Donau mit hohen Schluchten, hohen Bergen, früher bei Flussschiffern gefürchtet, weil dort auch Stromschnellen sind, auf denen man auch ganz gut kentern konnte, bevor die Donau begradigt wurde und so, dass man heute ohne Probleme da durchkommt.
Der Fluss mit seinen Stromschnellen ist das eine, die Häfen und die Städte das andere. Was ist für dich wichtiger?
Eigentlich würde ich sagen beides. Die Donau selbst, finde ich, ist ein Erlebnis. Wenn man morgens an Deck sitzt, fliegen da die Kraniche und die Kormorane über den Fluss. Mittags sitzen Angler am Ufer, Camper baden. Dann ziehen Schleppkähne vorbei mit Getreide und Kohle. Und dann kommt man in umtriebige Häfen und Städte, wo man am Hafen sitzen kann, in den Kneipen und sich das Geschehen betrachten kann. Insofern finde ich alles ringsrum spannend an so einem Fluss.
Wir sind in der Vojvodina in Serbien unterwegs, auf der Donau, mit Rita Knobel-Ulrich.
Die Maxima hat schon eine lange Reise auf der Donau zurückgelegt. Von Passau aus durch Österreich, die Slowakei, Ungarn und Kroatien. Jetzt fährt sie durch Serbien, weiter nach Bulgarien, Rumänien, bis ins Donaudelta, nach Moldawien und die Ukraine. Das Schiff tuckert durch die Vojvodina in Serbien. Die Kleinstadt Apatin war bis Ende des Zweiten Weltkriegs nur von Donauschwaben bewohnt. Kaiserin Maria Theresia hatte sie gerufen. Sie brauchte nach den erbitterten Türkenkriegen Siedler und lockte die mit Steuerfreiheit und Land. Auch Wehrdienst sollten sie nicht leisten müssen. Die Mutigsten machten sich also auf den Weg in die Fremde, auf Holzschiffen, im Volksmund spöttisch Schachteln genannt. Nur wenige sind geblieben. Einer von ihnen ist Boris Mesic, Lehrer an der hiesigen Schule.
Die erste Donauschwaben sind offiziell 1748 in Apatin angekommen. Sie sind von Ulm bis Apatin dann mit diesen Ulmer Schachteln gekommen und von hier hat man sie weiter dann angesiedelt in die umliegende Ortschaft.
Boris wurde in Apatin geboren. Seine Familie lebt seit fast 300 Jahren hier. Seine Schritte hallen in der großen, leeren Kirche von Apatin wider. Es gibt keine Kanzel, keine Orgel, keine Wandbemalung.
Diese Kirche ist nie beendet, weil 1944 die alle Deutschen von hier vertrieben sind. Und natürlich, sie haben die Kirche nie vollendet. Und darum sieht sie auch so leer aus.
Die Donauschwaben hatten sich eingerichtet, ihre Kinder großgezogen, sahen in Apatin ihre Zukunft. Im Gemeindesaal hat Boris Mesic Zeugnisse aus der Geschichte der Donauschwaben zusammengetragen. Geschirr, Bilder, Möbel, eine Unmenge Bücher.
Diese Bücher sind aus den Familien, die überlebt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind 104 deutsche Ortschaften total geräumt von den Leuten. Alle Häuser, alle kulturellen Institutionen, alles ist zerstört. Die Leute sind in Todeslager getrieben und dort sind zwischen 60.000 und 90.000 Leute ums Leben gekommen.
Apatin war einst eine bedeutende, wohlhabende Stadt. Vor dem Zweiten Weltkrieg wohnten in der ganzen Vojvodina rund 500.000 Donauschwaben. Boris lebt in der 13. Generation hier, immer noch im selben Haus. Seine Mutter Ingrid war am Ende des Zweiten Weltkrieges ein kleines Mädchen. Ihre Wohnung ist voller Erinnerungen an ein bürgerliches Leben. Ein ausladendes Sofa, bemalte Teller an der Wand, ein geschnitztes Buffet aus dunklem Holz, Kaffeetassen mit Goldrand. Damals vertrieben Titos Partisanen die Donauschwaben, denn einige von ihnen hatten mit der Wehrmacht kollaboriert.
Mein Großvater hatte einen ungarischen Namen, Edith, und das hat uns gerettet.
Nicht alle überlebten. Boris Messitsch fällt es bis heute schwer, darüber zu sprechen.
Dann hat man alle Männer, die in den deutschen Ortschaften waren, aber nicht nur Männer, erschossen.
Am frühen Morgen läuft die Maxima in Belgrad ein, nach Wien, Bratislava und Budapest, die vierte Hauptstadt an der Donau. Belgrad hat 1,7 Millionen Einwohner. Wer es sich leisten kann, lebt an der Donau und ihrem Nebenfluss der Save auf schicken Hausbooten. Im Stadtzentrum erstrecken sich viele gesichtslose Hochhäuser. In einem dieser Apartmenthäuser lebt eine Wohngemeinschaft. Eine Million Russen haben ihr Land seit Kriegsbeginn verlassen. 100.000 gingen nach Serbien. Kostja aus Petersburg, Alexandra aus Krasnodar, Artyom aus Moskau sind aus Putins Russland geflüchtet. Ihre Gespräche kreisen immer wieder um die Lage dort. Sie wissen, dass Freunde, die es wagten, die Spezialoperation Krieg zu nennen, die den Angriff Russlands kritisierten, verhaftet und an die Front verfrachtet wurden.
Ich habe den Druck nicht mehr ausgehalten. Deshalb bin ich gegangen. Es hat mich innerlich kaputt gemacht. Alle haben Angst, den Mund aufzumachen. Ich habe bei Demonstrationen gesehen, wie Leute abgeführt wurden. Die bekommen hohe Strafen und landen im Lager.
Und deshalb gehen die Leute eben nicht auf die Straße. Sie haben eine Frau, Kinder, Arbeit. Das alles können sie verlieren.
Leute aus demokratischen Ländern sind daran gewöhnt, dass ihre Stimme gehört wird. Sie verstehen nicht, warum die Russen nicht protestieren. Aber es ist sehr einfach. Dafür landest du im Knast.
Artyom hat schon in Moskau Musikvideos produziert. Das macht er jetzt von hier aus. Kostja ist Fotograf, hat seine Ausrüstung auf die Flucht mitgenommen, zieht jeden Tag los, sucht nach Motiven, die er an russische Touristen oder im Internet verkaufen kann. Heute knipst er Fotos in der Kathedrale des Heiligen Sava. Sie ist eins der größten orthodoxen Gotteshäuser der Welt, soll an das byzantinische Großreich erinnern. Die Mosaiken in der Kuppel haben russische Künstler gestaltet, bezahlt von Gazprom mit freundlicher Unterstützung des Kreml. Auch das Denkmal des heiligen Stefan Nemanja wurde von einem russischen Bildhauer entworfen. Der machte früher Skulpturen von Lenin, Stalin und Co. Um 7.30 Uhr, kurz vor dem Auslaufen aus Belgrad, wird mal wieder schwer geatmet. Bauch, Beine, Po. Gymnastik mitten auf der Donau. Edgar macht tapfer mit. Zu Hause ist er ein Exot, der einzige Mann in der Yoga-Gruppe von Treuchtlingen in Mittelfranken.
Ich war Gärtner und Bestatter. Ja, und da ist man rund um die Uhr abrufbereit und dann hat man nicht viel Zeit für regelmäßig irgendwie Sport oder irgendwas zu machen. Und deswegen habe ich jetzt wieder angefangen, weil ich mit dem Urenkel Fußball spielen wollte und gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht mehr rennen kann.
Draußen ziehen serbische Dörfer vorbei. Viele Passagiere dösen an Deck. Eine junge Frau flitzt die Decks rauf und runter, bringt Cappuccino und Cocktails, Häppchen und Kuchen. Erkin Gul gehört zur Barmannschaft.
Ich habe in Kirgisien die Hotelfachschule besucht. Hier arbeite ich nur des Geldes wegen. Klar spielt das eine Rolle, aber es hebt auch meine Qualifikation, wenn ich Erfahrung im Ausland vorweisen kann. Zu Hause habe ich einen kleinen Sohn, 3 Jahre alt. Die Großmutter, also meine Schwiegermutter und natürlich mein Mann sorgen für ihn, wenn ich hier arbeite.
Serbische Dörfer ziehen vorbei. Rita, ändert sich die Landschaft entlang der Donau während der Reise stark, so sichtbar?
Ja, das würde ich doch sagen, ja. Die Landschaft ändert sich. Hinter Passau die Hügel und Weinberge der Wachau, später die Hochhäuser und Industriegebiete von Wien und Belgrad, in Ungarn die Steppe, wo Paprika angebaut wird, hinter Belgrad das eiserne Tor mit hohen Bergen und zerklüfteten Schluchten. Und dann das riesige Delta mit Schilfinseln, die sich über das Wasser bewegen, zusammenwachsen, wieder auseinanderdriften, wo man sich im Grunde vorkommt wie in einem grünen Urwald. Alles auf einer Reise, alles auf demselben Fluss, das finde ich toll.
Wir kommen ja gleich mit dir und der Maxima nach Ruse in Bulgarien, das ist ja etwas für literarische Feinschmecker. Es ist der Geburtsort von Elias Canetti. Bleibt auf einer Donaureise genug Zeit für Landgang, um sich auch Themen an Land wirklich zu widmen?
Doch, ich denke schon. Das Schiff bleibt einige Stunden, manchmal sogar einen ganzen Tag liegen. Man kann auf eigene Faust auf Entdeckungstour gehen oder an einem Ausflug teilnehmen. Dann kommen örtliche Reiseleiter dazu, die man auch fragen kann, die gut Deutsch sprechen. Es gibt auf dem Schiff auch einen Einführungsvortrag, sodass man sich ein bisschen vorbereiten kann, sagen kann, das finde ich interessant, das gucke ich mir morgen mal genau an. Die einen wollen ja nur bummeln, die anderen wollen ins Geburtshaus von Elias Canetti. Aber wir selbst haben nach dem Aussteigen, muss ich zugeben, weil wir das alles so spannend fanden, die ganze Reise noch einmal gemacht und diesmal am Ufer entlang.
Die ganze Reise nochmal am Ufer entlang?
Ja.
Für die Features, für die Dokumentation?
Ja, also wir sind sozusagen einmal mit dem Schiff gefahren und dann nochmal, weil ich manches wirklich spannend fand. Was weiß ich, in Russe gibt es eine deutsche Schule. Da kann man ja nicht einfach reinstolpern und sagen, hallo, hier bin ich komme vom NDR. Man muss es anmelden, man muss die Eltern fragen. Das ist ja klar. Also insofern haben wir dann gesagt, okay, jetzt fahren wir die ganze Strecke nochmal. Und das war super.
Da spricht jetzt die Reporterin und nicht die Urlauberin natürlich, das ist klar. Weiter geht es jetzt von Rumänien nach Bulgarien.
Der Maxima kommen immer wieder schwere Schwimmbagger entgegen. Sie säubern die Fahrrinne, damit die Schifffahrt nicht behindert wird. Zu Schleppkähnen und Passagierschiffen kommen jetzt auch Patrouillenboote der rumänischen Küstenwache. Sie sichern die EU-Außengrenze ab. Polizeioberinspektorin Corinna Moraro und ihre Kollegen prüfen Beladung und Papiere der Schiffe. Aber sie haben auch ein Auge auf illegale Einwanderer auf dem Weg in die EU. Bis vor kurzem brauchten Bürger aus Kuba, Indien, Tunesien und Pakistan kein Visum für die Einreise nach Serbien.
In den letzten Monaten ist es etwas besser geworden. Wir hatten sehr viele Migranten aus Asien und Südamerika, aber inzwischen hat Serbien die visafreie Einreise für manche Länder eingeschränkt.
Ob Serbien in Absprache mit Moskau gezielt Migranten in die EU schleusen will, wie manche argwöhnen? Die Arbeit hier ist hohe Politik. Offen darüber sprechen will keiner. Jetzt beginnt der Flussabschnitt, der früher am gefährlichsten war. Am sogenannten Eisernen Tor zwischen den Steilwänden der südlichen Karpaten ist der Taldurchbruch der Donau. Am rechten und linken Ufer erstrecken sich hohe, zerklüftete Felswände. Das Navigieren zwischen Windungen und Kurven ist auch heute noch eine Herausforderung. Erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts machten Schleusen die Schifffahrt auf der Donau weniger gefährlich. In der Schleuse Eisernes Tor wird in zwei Stufen ein Höhenunterschied von 36 Metern überwunden. Das Kraftwerk Eisernes Tor ist eines der weltweit größten Flusskraftwerke. Aber die Schleusen bilden ein unüberwindbares Hindernis für Fische, vor allem für Störe, die vom Schwarzen Meer zum Laichen in die Donau kommen. Die Maxima erreicht die Hafenstadt Russe in Bulgarien, Geburtsort des Literaturnobelpreisträgers Elias Canetti. Sein Vater war Kaufmann, Russe damals eine bedeutende Handelsstadt. Im Zentrum stehen immer noch große Kaufmannshäuser mit reich verzierten Fassaden. Waren aus West- und Südosteuropa wurden hier für den Weitertransport ins Osmanische Reich umgeschlagen. Für die Kinder der Kaufleute wurde 1883 die Schillerschule eröffnet. Sie genießt bis heute großes Ansehen, hat 1200 Schüler. Die jungen Leute haben genaue Vorstellungen, warum sie Deutsch lernen.
Die deutsche Sprache ist eine sehr wichtige und populäre Sprache in Europa.
Ich lerne Deutsch, weil ich möchte in Deutschland studieren.
Damit ich die Möglichkeit habe, im Ausland zu studieren.
Eine der Schülerinnen, Lilia, wohnt unweit der Freundschaftsbrücke. Die verbindet Russe mit dem rumänischen Giorgiu am anderen Donauufer. Lilias Papa ist Kaufmann. Er importiert Autos aus Deutschland und Österreich und ist gerade auf Geschäftsreise. Lilia erzählt ihrer Mutter, dass sie gleich noch lernen muss, weil morgen Prüfungen anstehen.
Warum wir sie bestärkt haben, eine deutsche Schule zu besuchen? Nun, in Zukunft werden sich nur Leistung und Qualität durchsetzen. Und so hat sie Chancen, in Deutschland zu studieren und zu arbeiten. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Ich bin Krankenschwester hier im Krankenhaus. Unsere Ärzte und Pfleger gehen zu euch nach Deutschland, denn wir sind nicht so gut ausgestattet. Und bei euch verdienen sie viel mehr. Aber die fehlen uns. Mal sehen, wie es mit Lilia weitergeht.
Sie ist eine gute Schülerin. Der Vater möchte, dass sie später in seine Firma eintritt.
Ja, das ist auch ein der Gründe, warum ich an einer deutschen Schule lerne. Und wie mein Vater sagt, die Beherrschung einer Fremdsprache öffnet neue Türe für die Berufsleben.
Rita, wie oft gibt es denn entlang der Donau Gelegenheit, mit den Menschen in den Orten, den Städten zu sprechen? Wie ging es dir? Als Reporterin natürlich.
Also ich habe eine große Neugierde und Bereitschaft der Leute gespürt und bemerkt, mit uns ins Gespräch zu kommen. Also gerade die Länder, die erst seit knapp 20 Jahren Mitglied der EU sind, wo die Menschen nicht das Geld haben, so weit zu reisen, sind neugierig auf ausländische Besucher, kommen einem entgegen, fragen viel und inzwischen sprechen auch viele jüngere Leute Englisch, sodass das gar kein Problem ist. Also ich habe so gut wie nie erlebt, dass jemand uns zurückgewiesen hat. Die Bereitschaft ist groß, ins Gespräch zu kommen.
Wie war denn deine Beobachtung? Auch die anderen Passagiere an Bord, jetzt ohne Auftrag unterwegs, sind die auch ins Gespräch gekommen?
Ja, durchaus. Einmal natürlich über die Reiseleiter, die in der Regel Deutsch sprechen, die man viel fragen kann. Aber ich habe auch manchmal eine starke Betroffenheit gemerkt, zum Beispiel in Vukovar, wo im Stadtbild noch zu sehen ist, dass der Bürgerkrieg dort getobt hat. Die Leute kennen das aus der Berichterstattung im Radio, im Fernsehen und haben sich wohl gefragt, wie geht's den Menschen heute? Und auch da ist die Bereitschaft groß, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Durchaus. Also es war nicht so, dass das nur alles organisiert vor sich ging.
Wir hören ja gleich in deinen Reportagen oder haben gehört in deinen Reportagen auch von jungen Menschen, die sich vorbereiten, nach Deutschland zu gehen und dort Geld zu verdienen, möglichst mehr Geld zu verdienen als zu Hause. Hast du das Gefühl gehabt, Deutschland hat da immer noch so ein gutes Image als Land, in dem man eben viel Geld verdienen kann?
Unbedingt, ja.
das Image hat Deutschland. Das Ganze hat aber auch durchaus zwei Seiten. Einmal sind es junge Leute, die davon träumen, nach Deutschland zu gehen, vielleicht zu studieren, hier eine Ausbildung zu machen, Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite, was soll ich einem Paprikabauern sagen, der mir Anklagen gegenübersteht und sagt, ich weiß nicht, wie ich meine Ernte vom Feld bringen soll. Alle meine Erntehelfer sind inzwischen in Deutschland. Bei euch gibt es über 12 Euro Mindestlohn. Ich kann nur 5 Euro bezahlen. Oder eine Krankenschwester in Bulgarien, die sagt, in unserem Krankenhaus fehlen Ärzte, fehlen Krankenschwestern. Ihr zahlt besser, ihr seid besser ausgestattet. Insofern sind meine Kollegen weggegangen und das hört man dann doch mit einem gewissen Bauchgrimmen und denkt, Mensch, das ist natürlich die Kehrseite des Ganzen, die für das Land schlecht ist.
Eine Kehrseite, von der man ja aus vielen Teilen der Welt hörte, in den letzten Jahren ja zunehmend. Start jetzt zum letzten Teil der Reise bis zum Donaudelta mit Rita Knobel-Ulrich.
Am frühen Morgen ist die Maxima am Donaudelta angelangt. Einige Passagiere stehen seit Sonnenaufgang an Deck, bestaunen undurchdringliches Grün, lautes Vogelzwitschern, Pelikane, die majestätisch durchs Wasser gleiten.
Wir sind heute Morgen 4:30 aufgewacht und da war doch wirklich ein Pelikan zwischen uns und dem Ufer. Einfach ganz fasziniert.
Ja.
Ein Großteil des Donaudeltas ist ein Biosphärenreservat mit Reihern, Kranichen, Kormoranen. Von der Strömung getrieben bewegen sich schwimmende Schilfinseln, die zusammenwachsen, auseinanderdriften, sich ständig verändern. Ab Sfantu George können größere Schiffe in den schmalen Armen des Deltas nicht mehr weiterfahren. Ein Motorboot tuckert durch den schmalen Kanal. Schwester Adriana, Äbtissin des nahegelegenen Klosters, und Schwester Gabriela sind auf dem Klosterboot unterwegs. Trotz der Hitze in sittsame, bodenlange Gewänder gehüllt, mit einer schwarzen Haube auf dem Kopf. Sie leben von ihrer Landwirtschaft und von Fischen aus dem Delta. Doch jetzt müssen sie erstmal zum Gottesdienst. Im Kloster leben 20 Nonnen nach dem rumänisch-orthodoxen Ritus. Nach dem Gottesdienst eilt Schwester Gabriela zu den Rebstöcken hinter der Kirche. Die frommen Frauen bauen Messwein an, versorgen auch andere Klöster. Vor der Öffnung Rumäniens hätte sie wohl nicht Nonne werden dürfen. Der Geheimdienst Securitate reglementierte auch das Kirchenleben.
Mit 15 bin ich eingetreten. Seit 30 Jahren lebe ich hier. Mir gefällt unsere Gemeinschaft. Ich kann nicht sagen, ob mir etwas fehlt. Ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, einen Mann und Kinder zu haben.
Die Schwestern nähen auch Priestergewänder, sticken Altardecken. Es geht ruhig und freundlich zu, doch so viel Eintracht macht misstrauisch. Ob hier nicht doch mal die Fetzen fliegen?
Na klar, gibt es auch, Missverständnisse. Das bleibt nicht aus, wenn man zusammenlebt. Aber wir bereden das und dann läuft es wieder.
Schwester Angela ist für das Federvieh zuständig. Enten, Puten und Hühner wandern nach einem erfüllten Leben in den Topf. Die Küchenschwester bereitet in einem riesigen schwarzen Kessel über offenem Feuer das Mittagessen. Gemüse kommt aus dem eigenen Garten. Nur der Nachwuchs fehle, meint Schwester Gabriela seufzend. Besinnung auf die Seele, geistliches Leben, der karge Klosteralltag passten wohl nicht mehr in die heutige Zeit. Im Delta gibt es nur wenige Straßen, dafür Fähren. Eine moldauische Familie hat in Rumänien Urlaub gemacht und will nun zurück in die Hauptstadt Chișinău. Sie fahren einen großen Geländewagen, sind gut angezogen, aber wirken bedrückt. Ihre Mienen verdüstern sich, als sie über die unsichere Lage sprechen.
Wir haben unser eigenes Business, eine Baufirma in Chișinău. Jetzt haben alle Angst. Wir fürchten um unsere Freiheit. So wie früher darf es bei uns nicht mehr werden. Der Krieg ist ja nur wenige Kilometer entfernt, praktisch nebenan.
Die ukrainische Grenze im Delta ist gut gesichert. Ein hoher Zaun, Wachtürme,
Posten, die mit Gewehren Patrouille laufen, immer den Schiffsverkehr auf der Donau im Blick. Die Grenzposten sichern die Verbindung zwischen den ukrainischen Häfen Ismail und Reni und dem moldauischen Hafen Gyorgulechti. Sie wissen, dass der Export ukrainischen Getreides Putin ein Dorn im Auge ist. Nach einigen Drohnenattacken auf ukrainische Häfen ist die Stimmung angespannt. Der Freihafen Gyorgulechti ist der einzige Zugang der Republik Moldau zur Donau. 2006 wurde dort direkt an der Grenze zur Ukraine und zu Rumänien ein Hafen eröffnet. Chef ist ein Deutscher, Matthias von Tucher. In riesigen Getreidespeichern wird ukrainischer Weizen gelagert und nach Westeuropa oder nach Konstanza und weiter nach Afrika und Südamerika verschifft. Vor 10 Jahren hat es Matthias von Tucher hierher verschlagen. Er fand spannend, wie aus einem verschlafenen Nest ein Hafen wurde, der brummt.
Sehr viele ukrainische Importeure und Exporteure haben angefragt, ob die über unseren Hafen exportieren und importieren können. Und die Mehrzahl von denen wird auch nach Beendigung des Krieges in der Ukraine, wird dann auch hier bleiben.
Am Hafeneingang warten Lkw-Fahrer aus der Ukraine mit Mais, Raps, Gerste, Sonnenblumenkernen und Weizen. Auf dem Rückweg transportieren sie Ersatzteile, Maschinen und Dünger.
Aus Odessa komme ich. Heute habe ich Getreide im Lkw. Meine Kumpel da drüben transportieren Sonnenblumenkerne und Weizen.
Die rumänische Küstenwache kontrolliert die Seegrenze am Schwarzen Meer. Der Kapitän und seine Leute erinnern sich noch an den Kampf um die Schlangeninsel. Jetzt haben russische Drohungen, auch zivile Schiffe im Schwarzen Meer anzugreifen, alle in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Immer wieder gehen Drohnen auch im rumänischen Teil des Deltas nieder. Vor allem aber achtet die Crew auf Seeminen, damit Schiffe sicher in die rumänischen Häfen einlaufen können. Sichten sie eine Mine, verständigen sie das Entschärfungskommando.
Wir haben in letzter Zeit auf unseren Patrouillen oft Minen entdeckt, auch ukrainische, die sich bei Sturm losgerissen haben und dann im Meer treiben. Meiner Familie sage ich so etwas lieber nicht. Die würden sich sonst Sorgen machen.
Der Kapitän und die anderen Grenzschützer wohnen in Sulina. Von ihrer Arbeit hängt die Versorgung der ganzen Stadt ab, denn der Ort ist nur per Schiff erreichbar. Einmal am Tag herrscht an der Pier geschäftiges Treiben. Dann kommt das Versorgungsschiff. Händler schleppen Tomatenkisten und Tapetenrollen, Klopapier und Mehlsäcke von Bord des Dampfers. Sulina war schon zu byzantinischer, genuesischer und türkischer Zeit ein wichtiger Hafen. Speicher und verlassene Villen am Kai zeigen, dass die Stadt bessere Zeiten gesehen hat. Im 19. Jahrhundert war in Sulina der Sitz der Europäischen Donaukommission. Auch die Maxima ist inzwischen am Schwarzen Meer angekommen. Jetzt schaukelt es doch ein bisschen mehr als auf der gemächlichen Donau. Am Abend wird die glückliche Ankunft gefeiert. Bashir, der Barmann aus Ägypten, und Erkin Gul aus Kirgisien mixen Caipirinha und Aperol und dann bebt das Schiff. Dank der Morgengymnastik sind alle fit und schwingen die Hüften. Am nächsten Morgen geht es auf die Rückreise vom Schwarzen Meer nach Passau durch 10 Länder auf dem internationalsten Fluss der Welt, der Donau.
Rita, nach so einer Reise, 10 Tage auf der Donau, wohin dann noch mal kurz zum Entspannen, wenn man da unterwegs war? Was hast du gemacht?
Ich habe mich nach der Reise in meinen Garten in den Liegestuhl gepflanzt und mich erholt. Und das war wunderbar.
Wobei dieser Garten, müssen wir sagen, jetzt an der Elbe, nicht?
Ja,
liegt
so ist
und nicht, und nicht
ja.
Im Donaudelta.
Ja, ja, nein, nein, der Garten ist an der Elbe und man hört auch die Flussschiffer vorbeituckern. Also ein bisschen Donaugefühl gab es dann schon, aber es war einfach wunderbar, einfach unterm Apfelbaum zu liegen und zu sagen, so, und das ist vollbracht.
Mit Rita Knobel-Ulrich waren wir auf der gesamten Donau unterwegs, bis zum Donaudelta und zum Schluss auch bis zum Apfelbaum. Rita, ich danke dir sehr.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
Mir auch und ich hoffe allen anderen auch, die zugehört haben. Und das war Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Dank an das ganze Team. Und wer die erste Folge verpasst hat, nicht gehört hat, die gibt es natürlich weiterhin und lange Zeit in der ARD-Audiothek.
Ein Podcast von NDR Info.